Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Masterclass. Mein Name ist Jan Thomas und ja, das hier ist die vierte und letzte Folge zu unserem Special rund um das Thema Chief of Staff. Wir gehen hier in unserem neuen Format Masterclass den wichtigsten Fragestellungen der Startup-Szene auf den Grund. Das wird in Zukunft hier ein richtiges Potpourri an relevanten Fragen, die Gründerinnen und Gründer beschäftigen. Also wir versuchen, Startups Entscheidungshilfe zu geben bei relevanten Fragen. Aber wir haben hier aus Eigeninteresse das Thema Chief of Staff nach vorne geholt, denn wir selbst bei Startup Insider suchen gerade einen Chief of Staff oder einen Chief of Staff. Es dürfen sich natürlich auch weibliche Chief of Staffs hier bewerben. Details dazu findet ihr auf unserer Plattform www.startupinsider.de und dann /career. Dort findet ihr die Stellenausschreibung. Wir freuen uns natürlich über eure Bewerbungen. Aber wie gesagt, heute die vierte Folge. Drei Folgen hatten wir schon. Die kann ich euch nur wärmstens empfehlen, falls ihr sie noch nicht gehört haben solltet. Ganz, ganz großartig. Ein 360-Grad-Blick auf die Stelle, auf die Position des Chief of Staff, auf die Rolle. Und heute im vierten Teil, also dem Schlussakkord, gehen wir nochmal auf Erfahrungen, auf Learnings und vor allem auch auf Do's und Don'ts ein. Und die kommen heute von Nicolas Klemm. Er ist Chief of Staff von HV Capital, von Tine von Villiers. Sie ist Chief of Staff bei Upvest und von Elaine Ladig. Sie ist Chief of Staff von Sestrify. Und ihr kennt alle drei schon aus den anderen Folgen. Aber wie gesagt, heute nochmal der große Schlussakkord. Tolle Learnings und los geht es jetzt mit Nicolas Klemm von HV Capital. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast.
Hi, ich bin Clem und der Chief of Staff von HV Capital. HV Capital ist ein seit 24 Jahren agierender deutscher Venture Capital Fonds mit Multi-Stage Approach. Wir investieren derzeit in unsere 9. Fondsgeneration mit einer Fondsgröße von 780 Millionen, verteilt auf 2 Fondsvehikel im Ventures- und Growth-Bereich.
Und?
Tine von Villiers, Chief of Staff beim Berliner Fintech Upvest. Upvest ist einer der führenden Investment-Infrastrukturanbietern in Europa. Wir haben mittlerweile über 150 Mitarbeitern mit HQ in Berlin. Und was wir anbieten, ist eigentlich eine Investment-API, über die jedes Unternehmen seinen Endkunden einfache und kostengünstige Investitionsmöglichkeiten anbieten kann.
Und?
Hi, hier ist Elaine von Zestrify. Ich bin Chief of Staff für unseren CTO. Zestrify hilft im Software, Procurement und Management Zeit und Kosten zu sparen.
Masterclass. Lektion 1.
Nicolas, hey, freut mich sehr.
Hi Jan, hier bin
cool,
ich wieder.
Da bist du wieder, genau. Und letzter Block, wir wollen nochmal sprechen über so, ja, ich weiß nicht, deine Erfahrungen, ne? Vielleicht so praxisnahe Erfahrungen, die du teilen kannst und vor allem auch, was ich spannend finde, so Do's und Don'ts. Also Hintergrund ist ja, die Rolle ist relativ neu, haben wir schon festgestellt. Wir versuchen auch gerade, oder wir als Startup Insider beschäftigen uns mit der Rolle gerade, weil wir vielleicht jemanden einstellen möchten, der das bei uns macht. Und da wäre es nochmal, ja, finde ich spannend, dass du jetzt deine Learnings teilst. Was würdest du sagen, was ist wichtig, was muss man wissen, wenn man sich für sich selbst mit der Rolle beschäftigen möchte?
Also das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Was sind die Do's und Don'ts? Ich glaube, so richtige Do's und Don'ts gibt's nicht wirklich, weil du viel Learning by Doing auch natürlich machst. Auf jeden Fall Do's in meinen Augen allerdings, wenn wir sie so eingrenzen wollen, ist klare Transparenz. Offenheit und Ehrlichkeit und klare Strukturen sind unabdinglich für jeden Chief of Staff. Und Don'ts ist tatsächlich etwas herauszuschieben oder zu denken, diese Aufgabe wird nicht nochmal zurückkommen, weil das Spannende natürlich an diesem ganzen Prozess ist, was bist du? Du bist vor allem jemand, der die Gesamtheit des gesamten Unternehmens sieht. Das heißt, wenn du eine Aufgabe wegschiebst, dann wird sie zurückkommen, weil es ist part of your job, zu genau solche weggeschobenen Aufgaben auch wiederzusehen. Also damit machst du dir eine doppelte Arbeit. Generell für den Chief of Staff, was würde ich sagen, was ist eigentlich das Schöne oder beziehungsweise sind die Do's da dran? Du hast dieses unternehmerische Denken, du arbeitest an dem Unternehmen wirklich, an der strategischen Ausrichtung. Du lernst den ganzen Tag und so aus der Praxis rausgezogen. Ich glaube, ich hatte noch nie eine so steile Lernkurve, wie ich sie jetzt in den anderthalb Jahren bei HV hatte. Einfach weil du so viele verschiedene Themengebiete hast. Wenn ich jetzt allerdings auch mal so in die Risiken reinschaue, wenn man sich für die Chief of Staff Rolle bewirbt, ist vielleicht auch spannend, einfach mal vorneweg zu sagen, du hast einen Fluch und einen Segen und das ist deine eigenständige Arbeitsweise. Und das bedeutet, dass du auf der einen Seite unfassbar frei agieren kannst. Du agierst immer zwischen den einzelnen Departments und kannst dort auch deiner eigenen Struktur folgen und es versuchen. Allerdings ist diese Rolle auch manchmal dadurch einfach geschuldet per se, dass du nicht in einem einheitlichen Teamgefüge, außer in dem direkten Tandem mit deinem Geschäftsleiter agierst. Und bedeutet aber, dass du manchmal innerhalb der Aufgaben natürlich der objektive externe Beobachter in Anführungszeichen bist. Das heißt, du musst immer aufpassen, dass du dich nicht alleine fühlst, sondern dass du vom Team auch dementsprechend nicht nur als objektiver externer wahrgenommen wirst, sondern auch Part davon. Bei mir ist das jetzt zum Beispiel dank einem tollen Team bei HV ehrlicherweise nie ein Problem gewesen. Ich habe es allerdings aus der Szene schon ein paar Mal gehört. Deshalb, das ist, glaube ich, einfach ein Thema, dem man sich bewusst sein muss am Anfang.
Super spannend, finde ich. Sag mal, wenn du überfordert bist, also das kann ja sehr leicht passieren bei dieser Menge an Aufgaben, ne? Vielleicht kannst du noch mal kurz so die Zusammenarbeit mit Rainer, also mit eurem Partner, aber stellvertretend für den CEO, noch mal beschreiben. Also wie oft tauscht ihr euch aus? Und ne, du hast gerade von diesem Tandem gesprochen. Das ist ja eigentlich schon, sag mal, wahrscheinlich für dich die wichtigste Achse, die es gibt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Die muss funktionieren, ne?
Ja. Genau, das Vertrauensverhältnis zwischen Rainer und mir ist einer meiner Key-Aspekte innerhalb meines Jobs. Ich arbeite sehr eng mit Rainer zusammen. Für mich ist es auch unfassbar wichtig, dass wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben und dass ich auch mit Themen, bei denen ich mich manchmal vielleicht am Anfang überfordert fühle, weil es ein komplett neuer Themengebiet ist, ich auch zu ihm kommen kann und mir auch den Ratschlag dazu einhole. Das heißt, es läuft natürlich, Sparring läuft immer in beide Richtungen. Das heißt, wir kommunizieren immer zwischeneinander und zwar sehr, sehr viel. Auch wenn es manchmal sehr kurze Gespräche sind, dann gibt es manche, die natürlich deutlich länger sich ziehen werden, einfach nur um das Verständnis einander gegenüber auch wahren zu können. Aber manchmal ist eine sehr kurze Abstimmung bereits etwas, was man benötigt. Oder vielleicht auch dieser eine Push, dieser eine Nudge, den man in einem tollen Gespräch zwischeneinander einfach führen kann, um zu sehen, ob man auf dem richtigen Weg ist, ob man vielleicht einen anderen Approach wählen sollte oder wie man am besten mit der Challenge vor sich einfach auch vorankommt. Deshalb ist auf jeden Fall diese Vertrauensbeziehung zwischen Rainer und mir ist für mich einer der essentiellen Parts von meinem Job.
Würde ich gerne mal kurz eintauchen, weil das ist ja schon super spannend. Man kennt es ja aus dem privaten Vertrauen, wird ja nicht immer von beiden Parteien gleichermaßen, weiß nicht, beschrieben oder definiert. Wie habt ihr das hinbekommen? Wie habt ihr dieses Vertrauensverhältnis so definiert, dass ihr auch aligned seid bei euren Vorstellungen?
Ich bin da ein ganz großer Fan von offener und ehrlicher Kommunikation. Genau das Gleiche sieht Rainer, glaube ich, ebenfalls so. Das heißt, dadurch generierst du Vertrauen, dadurch, dass du nichts hinterm Berg hältst. Du flexst etwas, von dem du dich zum Teil auch manchmal überfordert fühlst. Das ist natürlich manchmal schwierig, wenn du neu in der Position bist und eigentlich zeigen willst, du kannst alles. Aber es geht manchmal auch darum, ehrliches Feedback zu geben. Es geht darum, zu zeigen, da und da sind meine Stärken, da und da will ich vielleicht noch etwas ausbauen. Aber diese direkte, offene Kommunikation, auch die Transparenz, die man innerhalb dieses Vertrauenskonzeptes hinlegt, die sind von höchster Relevanz. Ansonsten hast du keine Chance, weil du verbaust Vertrauen nicht innerhalb von 1-2 Wochen auf, sondern du baust es vor allem dadurch auf, dass du der Person gegenüber weißt, dass du auf ihr Wort setzen kannst und dass du immer weißt, dass wenn es Problematiken gibt, diese Person auch auf mich zukommt. Und das fahren wir in der Regel ziemlich gut, auch manchmal nur durch kurze kleine Austausche, manchmal natürlich durch längere, wenn die Topics größer sind. Aber ich sag mal, diese geringe Hemmschwelle zwischeneinander, die ich auch in den anderen Blogs einmal angesprochen habe, die ich gerne versuche, ins ganze Unternehmen zu tragen, das ist eigentlich das Wertvolle.
Und du hast eben gesagt, hinausschieben ist so ein Don't, ne? So eine Risiko, Gefahr, die man vermeiden sollte. Trotzdem hat dein Tag ja auch, sagen wir, eine begrenzte Zahl an Stunden und du hast unglaublich viel auf dem Tisch. Wie priorisierst du eigentlich?
Priorisierung ist einer der Punkte, die auf jeden Fall manchmal sehr, sehr schwierig sein können. In der Regel kommt die Priorisierung über die Zeithorizonte oder die Timelines der einzelnen Aufgaben. Das wird dann sozusagen selbst für dich vorgefiltert. In der Regel ist dann allerdings auch manchmal der Punkt, wenn sehr, sehr viele Topics auf einem Tisch sind, was passieren kann, geht es vor allem darum, dass du auch noch mit den richtigen Personen sprichst, die innerhalb des Unternehmens dir eventuell dabei Hilfestellung leisten können. Eventuell auch, indem du dadurch, dass du die Übersicht über das gesamte Unternehmen hast, auch die Kapazitäten ja idealerweise verteilen kannst und so schaust, dass deine einzelnen Topics, die du vielleicht gerade nicht selber erledigen kannst, du wenigstens die Leute informierst, bei denen du den Input brauchst oder von denen du die Hilfestellung brauchst. Und so ist halt, deshalb sage ich auch, die Struktur ist unfassbar wichtig. Du optimierst die eigene Timeline mit den eigenen Aufgaben eigentlich ziemlich akkurat.
Und ich finde dieses viele Lernen finde ich total spannend, ne? Das klingt nach einer wirklich faszinierenden Rolle. Du sagst Learning by Doing. Gab es denn so Momente, wo du vielleicht gesagt hast, so überraschende Momente, wo du gesagt hast, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das mal kann oder dass ich das mal lernen werde?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, ich habe es einmal schon angesprochen, die Lernkurve bei HV war unfassbar oder ist sie auch immer noch, einfach aus dem Grund, dass du merkst, wie facettenreich jedes Unternehmen eigentlich ist. Auch wenn du von außen hin drauf schaust, dass ein Unternehmen in einer Branche, du siehst erstmal, in wie vielen Facetten ein Unternehmen inhaltlich auch aufgestellt ist. Faszinierend finde ich es immer, wenn du mit unserem Expertenteam in den einzelnen Bereichen sprichst und du am Anfang von der Challenge eigentlich nur ein Problem gesehen hast als Externer und dann allerdings durch die gesamten Rücksprachen und Gespräche erkennst, das ist eigentlich gar kein Problem, das ist eine Challenge, das ist vielleicht aber auch eine tolle Möglichkeit, um das Unternehmen nochmal zu verbessern oder nochmal neu auszurichten. Und das ist eher das, was mich wirklich daran fasziniert, ist, wenn du rückblickend eigentlich schaust, was du alles an Learnings beziehungsweise auch an Soft Skills nochmal mitgenommen hast, weil du einfach weißt, wie tief du in die Materie eingetaucht bist. Und das kann in jedem Bereich sein. Das kann bei uns im Legal-Bereich sein, das kann bei uns im Plattform-Bereich sein, das kann bei uns im Finance-Bereich sein oder auch im Investment-Team, wo indem du einfach nochmal tiefer reinschaust, was sind eigentlich die einzelnen Parameter innerhalb dieser Departments.
Super. Also wenn man dir zuhört, man merkt, du brennst für die Stelle. Ja, ich finde das großartig. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nee, also ich kann es dir nur so sagen, das ist keine vorgespielte Euphorie. Mir macht das wirklich Spaß und deshalb kann ich das auch nur Leuten empfehlen, die eine ähnliche Passion dafür haben, viel zu lernen, einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag zu haben und wirklich mal in die tiefen Facetten eines Unternehmens einzutauchen. Ist das ein, wie du vorhin gesagt hast, 6 im Lotto.
Super. Du, dann vielen Dank, dass du da warst und bis bald, ja?
Danke dir, Jan. Immer wieder gerne.
Ich hoffe, bis bald. Cool.
Ciao.
Ja, das war also Nicolas Klemm, Chief of Staff von H3 Capital. Und wir machen direkt weiter mit Tine von Villiers, Chief of Staff von Upvest.
Lektion 2.
Tine, hallo.
Ah, Jan.
Ja, wir hatten ja schon das Vergnügen. Heute soll es nochmal drum gehen. Ich kann wirklich nur empfehlen, die anderen Folgen mit dir nochmal anzuhören. Aber heute soll es nochmal drum gehen, Chief of Staff, die Learnings aus deiner Reise bisher und vielleicht auch so ein bisschen Do's and Don'ts. Ne? Magst du mal nochmal ganz kurz dein Rollenverständnis beschreiben und dann können wir direkt reingehen in die wichtigsten Learnings?
Auf jeden Fall, super gern. Genau, also wir hatten es ja in der ersten Episode schon angesprochen. Ich beschreibe immer Chief of Staff-Rolle, so rechte Hand des CEOs. Insbesondere bei mir in 4 Bereiche aufgeteilt, also sei es Ops Excellence rund um OKRs und KPIs, Fundraising Investoren Support als 2. Block, dann alle strategischen Themen, also sowohl Strategie aufsetzen als auch umsetzen, hier zum Beispiel geografische Expansion oder wirklich diese großen strategischen Projekte und der letzte Block, die Blackbox, hier die Special Projects, wo dann wirklich einmal alles drunter fallen kann.
Und lass mal ein bisschen einsteigen so in deine bisherige Zeit. Gibt's denn da wichtige Learnings, die du teilen möchtest, wo du sagst, das wäre zumindest wichtig für jemanden, der sich mit dieser Rolle beschäftigen möchte, vorher zu wissen?
Mhm. Ja, durchaus. Also super viele. Ich glaube, um mal die wesentlichen Learnings zusammenzufassen. Und wir hatten auch einmal drüber gesprochen, wie man als Chief of Staff so ein bisschen erfolgreich oder welche Skills man auch mitbringen muss. Und ich glaube, was ich gelernt habe, ist, wie wichtig es ist, sich frühzeitig mit allen Stakeholdern zusammenzusetzen und sowohl aus dem Management, weil man ist ja auch ein bisschen so der Trusted Advisor im Management idealerweise, aber auch in der gesamten Firma, also regelmäßige Coffee-Chats, wirklich verstehen, was die Departments, aber auch die einzelnen Team-Members machen. Also das ist für mich ein enormes Learning, dass man da möglichst schnell eben in der Firma ankommt. Der 2. Punkt ist wahrscheinlich, sich schnell auch so ein bisschen zu lernen, in welche Projekte man sich proaktiv involvieren sollte und in welchen nicht, weil oft manchmal bekommt man Projekte und manchmal muss man sich auch proaktiv darum kümmern, zu sagen, hey, das interessiert mich und hier möchte ich wirklich, wirklich supporten, weil man eben man hat so gesehen kein Team und deswegen ist auch sehr viel Proaktivität gewollt, gewünscht oder muss da sein. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein 2. Learning, dass man hier auch, um wirklich Spaß an der Rolle zu haben, dass man einfach schaut, was interessiert und wo möchte man unbedingt supporten. Und wahrscheinlich dann das 3. Learning ist dann auch gleichzeitig so ein bisschen lernen, Nein zu sagen, weil man bekommt natürlich viel, man ist in den Management-Meetings dabei, in Offsites etc. Man ist dann oft, und ich hatte es schon angesprochen, die erste Ansprechpartnerin für Projekte. Das heißt, es kann auch dann teilweise sehr viel sein. Und sehr, sehr breit gestreut. Das heißt, hier auch frühzeitig zu lernen, Nein zu sagen oder nicht unbedingt Nein, aber wirklich diese Priorisierung richtig zu machen. Ich glaube, das ist key.
Spannend. Der Jens Begemann von WUGA hatte mir mal hier erzählt in einem Interview, das Wichtigste, was er von Oliver Samwer gelernt hat, ist, die Antwort ist immer Nein. Und dann muss man lange, lange darum kämpfen, dass die Antwort Ja wird. Ist das bei dir die Grundeinstellung oder ist die Grundeinstellung eigentlich dann doch immer eher offene Arme?
Ich glaube, meine Grundeinstellung, aber es ist auch meine Persönlichkeit, ist immer erstmal Ja oder so, let's see, how can I help? Aha. und dann gemeinsam, glaube ich, nochmal irgendwie Schritt zurücknehmen, zu sagen, okay, wie genau würden wir das Projekt scopen und dann, wie passt das auch ins größere Bild.
Und daraus ergibt sich dann, wozu du auch Nein sagen würdest?
Genau.
Ja. Gibt es da, sag mal, für dich, kann man das vielleicht an bestimmten Merkmalen festmachen, wozu du Nein sagst? Also gibt es quasi eine Formel im Kopf, die du hast?
Nicht wirklich. Also es muss halt irgendwie in die großen oder in unsere OKRs auch oder in die Firmenprioritäten passen und dann natürlich irgendwie zu sagen, welchen Impact ist das, irgendwie ein Kundenimpact? Dann hat das eigentlich immer Vorrang. Quasi mit welcher Dringlichkeit sprechen wir hier? Oder sind es eher so long-term interne Projekte, die man dann auch dementsprechend gut depriorisieren kann? Aber auch hier, also ich sage eigentlich eher selten Nein, sondern es geht wirklich um diese Reb- oder Depriorisierung und dass man das halt ein bisschen aufschieben kann, weil wir wissen alle, wie schnelllebig Startups sind. Das heißt, da irgendwie 2 Wochen oder 1 Monat, 2 Monate ist dann schon, hilft sehr auch zwischendurch zu atmen.
Und du hast ja gesagt, du guckst dir Projekte auch an und überlegst dann selbst, wo rein du dich involvierst oder auch involvieren möchtest, weil es dich interessiert. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Also was sind so Themen, die wo du sagst, da wärst du jetzt gar nicht logisch reingerutscht, aber die hast du rein aus Interesse, hast du die dann mitgemacht?
Ja, klar. Also ich glaube, also jetzt ohne da auf detaillierte Projekte einzugehen, aber es gibt halt oft, oder ein Thema, was ich gerade zum Beispiel auch mit unterstütze, ist so Learning und Development. Das liegt jetzt klassischerweise eigentlich beim People-Team. Ich sage aber irgendwie, es ist so ein spannendes Thema und ich sehe da auch ganz viel Potenzial, auch hier noch bei Upvest, dass ich da gerne unterstützen würde und somit hier halt proaktiv auch Sachen angestoßen und jetzt mittlerweile eben zusammen auch mit unserer L&D-Managerin das irgendwie zusammen am Handhaben. Das wäre jetzt normalerweise nicht klassischerweise, glaube ich, bei mir gelegen, aber ich hatte halt total Lust, auch irgendwie damit mitzuhelfen und mit zu unterstützen und habe mir so eben proaktiv auch gesucht.
Und du hast ja gesagt, du kommst aus der Unternehmensberatung. Sag mal, da weiß man wahrscheinlich nicht vorher ganz genau, was einen erwartet, ne? Wie überraschend war das Ganze hinterher? Was waren so Dinge, wo du sagst, das waren vielleicht auch nochmal unerwartete Highlights?
Jetzt bei Upvest oder ja, in der Unternehmensberatung?
Nee, bei Upvest, also kommen von der Unternehmensberatung. Ja. Ne?
Also ich glaube, für mich der größte Win ist, inwieweit man sich hier so als ins Detail reinfräsen kann und auch so die Expertin werden kann, was natürlich bei der Beratung oft auch ein bisschen zu kurz kommt, gerade wenn man nicht so lange dort ist. Und ich glaube, das war für mich eine große Erkenntnis und inwieweit mir das eben auch Spaß macht. Und auch nochmal so ein ganz anderes Verständnis so zum Produkt und zur Mission eigentlich, was man hier lösen möchte. Und da glaube ich ganz fest dran, dass man, wenn man sich halt auf ein Produkt, ein Service jetzt hier bei uns irgendwie auf das Investieren oder Leuten zu ermöglichen, zu investieren fokussiert, dann hat man auch mal auch ein bisschen anderen Drive gefühlt.
Und vielleicht nochmal ganz kurz, weil du das Thema Priorisierung vorhin angesprochen hast, wie priorisierst du denn eigentlich? Weil ich vermute mal, kannst du aber vielleicht auch nochmal sagen, dass Martin, also dein CEO, dass der vermutlich dich nicht ganz eng führt, sondern dir wahrscheinlich auch viel Freiraum lässt, ne? Das heißt, wahrscheinlich Priorisierung kommt viel von dir wahrscheinlich auch, oder?
Ja, total. Genauso ist das. Und ich versuche schon für unser Team, also in dem Strategy und Org-Team, quartärliche OKRs zu setzen. Und dann, wie gesagt, ist dann immer die Frage, ob man die wirklich durchzieht oder ob noch zusätzliche Themen ankommen. Aber am wichtigsten, also und dadurch, ich glaube, dass die Arbeit auch sehr cross-funktional ist, gibt es teilweise auch, dann arbeitet man einfach gemeinsam auch gegen Deadlines. Dann kommt so ein bisschen eine natürliche Priorisierung. Und Themen, woran du wirklich alleine knabberst, ist dann für mich rein Impact Richtung Org und Firma, und Kunden, dass man so ein bisschen die Priorisierung vorantreibt. Aber es ist in der Tat, also es ist auch nicht leicht. Ich mache jetzt auch nicht wöchentlich meine Matrix und priorisiere meine Projekte, sondern es kommt so ein bisschen natürlich. Ich habe dann meinen Kalender als meine To-Do-Liste und schaue dann irgendwie, welches Thema die meiste Zeit die Woche frisst. bin ich auch noch viel am Lernen. Ich glaube, weiß nicht, ob das jetzt der beste Approach ist. Für mich funktioniert es aktuell, aber ja, hat, glaube ich, jeder auch so seine Präferenzen.
Super. Ja, das war also Tina von Villiers, Chief of Staff von Upvest und zu guter Letzt und damit auch das letzte Interview in dieser Reihe, Elaine Ladig, Chief of Staff von Sestrify.
Lektion 3.
Elaine, hallo.
Hi Jan, ja. Freut mich wieder da zu sein.
Freut mich, dass wir wieder sprechen und heute wollen wir quasi mal über deine Erfahrungen sprechen. Du machst das ja jetzt schon relativ lange, hast eine Sonderrolle, weil du das eben für den CTO machst, ne? Deswegen sind wahrscheinlich auch die Erfahrungen, die du gemacht hast, ein bisschen anders als die vielleicht von anderen Chief of Staffs, die ich hier gesprochen habe. Magst du mal so teilen, was sind so die wichtigsten Erfahrungen, vielleicht auch verbunden mit Dingen, die dich überrascht haben?
Also ich glaube, so das Wichtigste, was ich gelernt habe oder was mich vielleicht auch ein bisschen überrascht hat, dass ich im Zweifel doch sehr, sehr viel im Operational Sense mache und je nach gerade Phase, wo fehlt irgendwas, dann auch tief in die Departments mit einsteige, was bei mir eben sehr viel Produkt war und dann da eben auch tiefer in die Themen mit eingestiegen bin. Das habe ich tatsächlich, ich glaube, wenn man jetzt so im Nachhinein drüber nachdenkt, so ja, it can always happen und ist ja auch cool, dann nochmal operativ viel, also so sehr tief operativ was mitzunehmen. Genau, aber ich glaube, das ist so eine Erfahrung, von der ich nicht wusste, dass es eine Erfahrung sein wird. Ansonsten glaube ich, ist so dieses Thema, wie gehe ich mit verschiedenen Leuten um, wie kommuniziere ich in verschiedene Stakeholder-Richtungen korrekt oder im, also auch proaktiv und wie kann ich im Endeffekt meine eigene Rolle besser ausfüllen. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, gerade der letzte Punkt, Learning by Doing. Wie kann ich den Gründer bestmöglich supporten und wie kann ich einfach für mich selbst auch viel daraus ziehen.
Dieses Learning by Doing finde ich total spannend, weil ich habe schon rausgehört, es ist eine Rolle, die man muss lernbereit sein, man muss Spaß am Weiterentwickeln haben. Ne? Aber die Frage ist ja, also ne, wenn man so jetzt, ich weiß nicht, YouTube oder die ganzen Bücher, die es gibt, vielleicht Fachliteratur sich anguckt, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, was man alles lernen kann. Wie priorisiert man denn am besten die Dinge, also was lernt man denn am besten zuerst in dieser Rolle, wenn man es noch nicht kann?
Ja, gute Frage. Für mich persönlich weiß ich nicht, ob ein YouTube-Video reichen würde. Ich glaube, es ist immer gut zur Vorbereitung zu wissen, worauf man sich einlässt, aber das weiß man ja im besten Fall schon vorher. Ansonsten, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich zu lernen, wie sind die Arbeitsabläufe von dem Gründer, wie denkt er, wie werden Entscheidungen getroffen. Also so ein bisschen mehr auf der Soft-Skill-Seite. Das ist keine Sache, die man persönlich natürlich, also vielleicht ja auch persönlich mitnehmen kann. Möchte ich so arbeiten oder möchte ich auch so in die Richtung gehen? Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Aber einfach das zu lernen, ist mit das Wichtigste, damit man einfach gut zusammenarbeiten kann und damit man auch immer so ein bisschen ahead of things sein kann. So, was ist gerade wichtig und was ist gerade vor allem wichtig für den Gründer?
Ich kenne das so ein bisschen, wenn ich bei Udemy unterwegs bin, ne? Kennst du wahrscheinlich auch diese Plattform, ja. Ne? Und man hat so ganz konkret eine Idee vor Augen, was man sich eigentlich jetzt irgendwie kaufen möchte. Und dann sieht man diese ganzen unendlich vielen Möglichkeiten und denkt so, fuck, jetzt, also, das hört gar nicht auf, ne? Und alles ist mir auch spannend und relevant. Also, deswegen frage ich das gerade. Ich finde das total interessant. Sag mal so Do's und Don'ts. Gibt's da Dinge, die du teilen kannst? Oder vielleicht auch die Don'ts vor allem mal? Also, gibt's denn Dinge, wo du sagst, die darf man als Chief of Staff nicht machen oder sollte man die Finger von lassen?
Ich glaube, das kommt auch wieder auf den Gründer selbst drauf an, ob es da was Spezifisches gibt. Ich habe es im letzten Podcast angesprochen. Ich glaube, man baut ja schon über eine Zeit lang ein sehr großes Vertrauen auf und im besten Fall auch schon sehr, sehr früh, was natürlich die Zusammenarbeit vereinfacht. Aber ein ganz großes Don't wäre eben, dieses Vertrauen auch zu missbrauchen. Es gibt einfach Themen, die sind confidential zum Beispiel und da die Confidentiality halt rauszunehmen, wäre halt absolut meines Erachtens ein No-Go. Man arbeitet in einem Founders Office und möchte davon ja auch was mitnehmen und Vertrauen ist immer eine gegenseitige Sache. Und ich glaube, das wäre so das größte Don't mit Beispiel.
Dieses Stichwort mitnehmen, ne? Du hast es in einem anderen Gespräch schon erzählt, dass man auch die ganze Zeit erreichbar sein muss in der Theorie. Mhm. Man kann Urlaub machen, hast du gesagt, aber trotzdem, sag mal, es ist wichtig, dass man irgendwie zumindest ja theoretisch erreichbar wäre. Wie sorgt man dafür, dass man nicht zu viel mit nach Hause nimmt, dass man auch wieder abschalten kann?
Ja, das ist, glaube ich, eine Sache, die man auch so along the way lernt. Ich glaube, damit haben vielleicht viele am Anfang Probleme. Wie gesagt, ich glaube, gutes Zeitmanagement ist das A und O. Und auch sich konkrete, mir persönlich hilft es auch einfach, konkrete Blocker zu setzen und einfach zu sagen, okay, ab der Zeit bin ich zum Beispiel im Gym und dann mache ich irgendwie mein Sport. So. Mhm. Und dann denke ich in dem Moment auch nicht an Arbeit. Für mich persönlich ist es auch super hilfreich zu wissen, in dem Moment vielleicht kommt nichts, aber ich gehe mit einem guten Stand aus dem Office raus sozusagen. Ich meine, Office ist ja bei uns so eine Sache, aber tatsächlich einfach für mich zu wissen, okay, an diesem Tag, ich habe die Aufgaben, die ich machen wollte, die ich mir vorgenommen habe, die auch vielleicht auch so abgesprochen waren, habe ich soweit vorbereitet, habe ich dann so in dem Sinne, dass ich einfach mit einem guten Gefühl, mit einem guten Stand nach Hause gehen kann und dann mache ich mir persönlich dann auch weniger Sorgen. Aber wie gesagt, ist auch so die Sache, ich glaube, Sport hilft oder einfach mal rauskommen und vielleicht auch in der Freizeit nicht so viel über Arbeit unterhalten, also nicht nur zumindest.
Ja. Und weil du das Office ansprichst, das hat mich gewundert bei euch, dass ihr das remote macht. Ich hätte fast gedacht, also das war jetzt meine größte Überraschung aus den Gesprächen mit dir, dass das überhaupt geht. Ja?
Genau, ja, also tatsächlich sitze ich in München, das heißt, ich sitze eher mit unserem CEO in der gleichen Stadt, aber es funktioniert tatsächlich ganz gut. Also Max sitzt ja in Köln und wie gesagt, wir haben dann unsere Check-ins und immer mal wieder auch spontan, aber auch einfach ein Weekly sozusagen, wo wir einfach nochmal alles durchgehen. Das kann inhaltlich sein, das kann eher auf Priorisierungsebene sein, einfach was gerade anfällt. Also ich persönlich muss sagen, ich habe am Anfang auch ein bisschen, sag ich mal, was heißt Zweifel gehabt, aber ich habe mich auch ein bisschen gefragt, wie es gut funktionieren kann. Und gerade in dem Kontext ist auch dieses Vertrauen nochmal viel, viel wichtiger und auch einfach die klare, proaktive Kommunikation im Zweifel, was natürlich auch heißt, dass ich Max als Sparring-Partner zur Verfügung stehe und gleichzeitig dann auch eben vielleicht eher konstruktiven Widerstand, wenn man das so nennen kann, also einfach Kritik üben kann und auch einfach offen meine Gedanken äußern. Dafür bin ich ja auch da, zu sagen, wie bewerten wir Situationen, wie ordnen wir es ein, wie sieht er Themen, wie sehe ich Themen, kommen wir da irgendwie auf einen Nenner oder eben nicht und was sind vielleicht noch Diskussionspunkte, die noch zu klären sind. Aber wie gesagt, das basiert halt eben alles darauf, dass das Vertrauen super groß ist und dass man, wenn nötig, auch nicht die Hemmung hat, irgendwie zu sagen, hey, ich brauche da nochmal ein Check-in, können wir gerade mal sprechen.
Ich finde, konstruktiver Widerstand klingt super. Das ist ein ganz toller Begriff. Du, dann vielleicht ganz kurz zum Schluss nochmal Highlights. Würdest du sagen, es gibt so ein Highlight, man hört ja schon raus, dass du total viel Spaß in der Rolle hast und dass die Augen leuchten, aber gibt es so ein Highlight-Moment, an den du dich gern zurückerinnerst?
Ich glaube, also an welchen Moment ich mich gerne zurückerinnere, sind so die gesamte Series B, einfach weil super viel Arbeit und Zeit reingeflossen ist und ich glaube auch sehr verdient gut abgeschlossen wurde. Ich glaube, das sind so Momente, da wird man auch nochmal extern sozusagen stark bestätigt. Aber ich muss sagen, auch so kleinere Momente eigentlich im Everyday Work, wenn wieder irgendwas cool vorangeht in Themen und man selbst irgendwie einen Part darin hatte, dann ist es schon also sehr rewarding auch, weil man eben mit vielen Leuten zusammenarbeitet, die dann eben auch die Arbeit sehen und man dann auch sagt, ja, da war ich dabei, das war sehr cool und freut mich, dass es auch die Gesamtcompany natürlich vorangebracht hat, weil das ist natürlich auch das große Ziel.
Super, da würde ich fast sagen, Sven war ja hier zur Series B bei uns im Gespräch, genau. Dann verlinken wir das nochmal in den Shownotes, würde ich sagen, wer da nochmal nachhören möchte, das war ein tolles Gespräch. Elaine, es hat mir großen Spaß gemacht, ganz lieben Dank, dass du da warst.
Ja, mir auch, ja. Vielen Dank.
Und dann bis bald hoffentlich.
Ja, bis dann.
Ciao.
Ciao.
Ja, das war's für heute. Das waren Nicolas Klemm von HV Capital, Tine von Villiers, Chief of Staff von Upvest und Elaine Ladig, Chief of Staff von Zestrify. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Nick Pfisterer, dem Chief of Staff von Masterplan. Ich finde, wir haben hier 4 tolle Folgen aufgenommen. Ich glaube, man kann wirklich sagen, wir haben rundum das Profil des Chief of Staffs beleuchtet. Ich glaube, man hat es jetzt wirklich sehr, sehr gut verstanden. An euch dementsprechend die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen aus eurem Bekanntenkreis. Teilt das gerne auf LinkedIn. Liked auch gerne die Folgen auf LinkedIn. Und wie gesagt, wenn euch das Thema interessiert oder ihr jemanden kennen solltet, der zu uns passen könnte, dann schaut gerne mal bei www.startupinsider.de/career vorbei. Dort dann, wie gesagt, unsere Stellenausschreibungen zum Chief of Staff. Also wir freuen uns sehr auf euch, auf eure Bewerbung, über euer Interesse an diesem Format. Freuen uns auf euer Feedback und ansonsten sage ich vielen Dank und ich freue mich, wenn wir uns an anderer Stelle wieder hören, entweder in einer der regulären Folgen. Ihr wisst, wir haben fast jeden Tag hier Interviews und vor allem auch unsere Reihe Investments und Exits mit den ganzen Experten der Venture Capital Szene, die hier Deals analysieren. Aber wir haben natürlich auch noch viel in der Pipeline zum Thema Masterclass. Deswegen so oder so, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de/podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten.
Diese Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.